Kulinarisch, der Gustelier-Podcast für Küche, Gastronomie und alle, die Essen und Trinken lieben. Lieber Daniel, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Mit deinem Vater Herbert haben wir schon über den Generationswechsel gesprochen, aber heute sind wir ganz gespannt, wie deine Sicht der Dinge ist.
Ja, grüß dich, hallo, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit Daniel Hintner, dem Sohn von Herbert Hintner. Schon seit einigen Jahren hat Daniel in der Küche des Sterne-Restaurants zu Rose in Eppan die Führung übernommen, zunächst fast unbemerkt für die Gäste. Dabei hat er selbst erst mit 24 Jahren die endgültige Entscheidung getroffen, Koch zu werden. Nach mehreren Stationen in Deutschland kehrte er schließlich zurück nach Südtirol, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Wie Daniel diesen Generationswechsel erlebt, was er vom Vater Herbert übernimmt und was er bewusst anders machen will und auch muss, erzählt er uns gleich. Daniel, wie ist es, in Herbert Hintners Fußstapfen zu treten?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das war sicherlich am Anfang ein bisschen ein Thema, vor allem auszufinden, was heißt es. Was erwarten sich die Gäste, was erwartet sich ja die Dorfgemeinschaft und so weiter und so fort. Und dann ist sicherlich ein paar Jahre gebraucht, um zu verstehen, was kann ich als nächste Generation, als Koch, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Und das war schon am Anfang eben ein bisschen ein Rätselroten und dann mit der Zeit hat es sich langsam aufgelöst und dann habe ich verstanden, okay, das darf ich machen, das kann ich machen und andere Sachen muss ich entweder ein bisschen abwarten oder die Ideen kann ich verwerfen. Und muss neu anfangen.
Ihr seid ja eine Zeit lang gemeinsam in der Küche gestanden. Wie ist das mit zwei Hintners in der Küche?
Ja, es ist schon gegangen. Was mir selber logischerweise aufgefallen ist, ist halt einfach die unterschiedliche Angehensweise ans gleiche Problem. Also nach dem Motto, alle Wege führen nach Rom. Er hat eine bestimmte Mentalität und Sichtweise von den Sachen gehabt, ich eine andere gehabt. Ich sage allem, er denkt in Esslöffel, ich denke in Gramm. Wir machen beide das Gleiche, wir sagen es anders. Mhm. Und logisch hat es da ein bisschen Reibungen gegeben in bestimmten Momenten, aber schlussendlich haben wir es allem geschafft, das ja auf den Teller in gewisser Art und Weise dann recht funktionsfähig auszuschicken.
Nichtsdestotrotz hat der Herbert uns das letzte Mal auch erzählt, was für ihn auch und wahrscheinlich auch für dich der wichtige Schritt, dann aus der Küche zu gehen und dem mit dem Platzeck eine neue Spielwiese zu finden. Wie wichtig war für dich der Schritt?
Das Platzeck hat uns vor allem die Möglichkeit gegeben, als Vater-Sohn-Generation, dass jeder seinem operativen Geschäft trotzdem weiter folgen kann. Ich meine, der Tata kann im Platzeck seine Gerichte kochen, wie er mag. Und ich kann in Rose meine Gerichte kochen, wie ich mag. Wir dann allem nur ins untereinander austauschen, von Meinungen und unterschiedlichen Zukunftsprognosen und so weiter und so fort. Aber es ist für ihn dann in gewisser Art und Weise Generationswechsel leid gewesen. Weil er kann trotzdem noch seiner Leidenschaft des Kochens nachgehen und muss nicht von 100 auf 0 auf einmal aufhören.
Wir haben Herbert oft bei uns im Haus, zum Glück, und wissen, dass er sehr engagiert, aber sehr impulsiv ist. Wie ist das dann in Dialog mit dir?
Ja, ich sage allem, in gewisser Art und Weise sind wir Köche alle irgendwo stur. Und was auf einer Seite sicherlich charakterlicher Stabilität zeugt, aber auf der anderen Seite sicherlich oft einmal zu Reibungen führen kann. Aber man muss ja immer herausfinden, was ist denn die Grundlage oder was ist denn die Ursache von einer bestimmten Meinung. Mhm. Wenn man sich das hinterfragt und dann auskommt, okay, der Tata meinte so und so, und zwischen die Zeilen lässt in gewisser Art und Weise, dann kann man ja das Gespräch ja irgendwo auf ein bestimmtes Niveau hinkriegen, wo man dann auch konstruktiv reden kann.
Ja, das klingt jetzt für mich schon sehr erfahren und gut im Umgang. Das heißt, ich habe einen Umgang gefunden, wie man die Sachen auch von der impulsiven Phase dann einfach auf ein konstruktives Gespräch.
Ja, haben wir sicherlich ein paar Jahre gebraucht. Aber auch logischerweise, weil ich dann ganz neu ins Geschäft komme, als ganz normaler Arbeitnehmer, dann plötzlich in die Position des Arbeitgebers und auch der Position und Person, die dann in direkten Gästekontakt ist, was wir vorher nie gehabt haben, wo es ja sicherlich sehr viele Veränderungen gleichzeitig laufen. Und bis man dann eines nach dem anderen aufgelöst hat, hat es sicherlich 3-4 Jahre gedauert.
Mhm. Daniel, gehen wir noch ein paar Schritte zurück. Du bist ja nicht den klassischen Weg gegangen und hast gleich die Kochlehre gemacht und dir war klar, Koch zu werden. Ihr seid 3 Geschwister. Keiner davon war gleich Koch, aber bei dir hat es dann irgendwann geklingelt. Wann war die Entscheidung da?
Das selbe ist gewesen mit 24, weil ich habe erst Musikwissenschaften zwei Semester studiert oder noch internationale Betriebswirtschaft und habe mich im Studienanfang irgendwann immer wohlgefühlt und dann mit 24 entschieden, trotzdem Koch zu werden. Und ich bin an der Ansicht, manche wissen mit 16 schon, was sie wollen, manche wissen es mit 18, manche wissen es später raus, manche wissen es nie. Und dementsprechend bin ich an der Ansicht, man kann bestimmte Zeit abwarten, bis man die Muse küsst und man sagt, okay, jetzt habe ich das Kreuz dazu, jetzt habe ich die Energie dazu, das wirklich komplett durchzuziehen.
Manche sagen, es ist vielleicht zu früh, schon in ganz jungen Jahren zu entscheiden. War das eine viel bewusstere Entscheidung für die da mit 24?
Sicherlich. Ich habe ja auch in Kaisoft gemacht, was mir logischerweise auch die Möglichkeit offen hat gelassen, andere Sachen zu machen mit der Matura. Wenn ich leider Lehre gemacht hätte, wäre es logischerweise anders, ein anderer Werdegang gewesen. Aber ich bin der Ansicht, dass ich nicht Zeit verloren habe, aufgrund dessen, weil ich später angefangen habe, weil ich einfach die Intensität noch sehr angezogen habe.
Du hast ja, so hast du mir im Vorgespräch erzählt, sehr wohl im Sommer in den Semesterferien in der Küche gearbeitet. Ja, ja. Also für die ist es Metier nicht unbekannt gewesen.
Sehr nett, ihr neuem ausgeholfen, vor allem mit Mittelschule und später Oberschule in den Sommerferien. Ein Sommerjob war ganz normal, oft einmal einen anderen gehabt, aber meistens war es daheim im Betrieb in der Küche. Wo man jetzt dann irgendwo sagen kann, okay, ich habe mit 24 wirklich angefangen zu kochen, aber es hat Jahre davor gegeben, wo es eben zwei, drei Monate im Jahr eben waren, dass ich trotzdem in der Küche geholfen habe.
Also du hast Wien mit 24 ganz bewusst Ade gesagt, bist zurückgekommen, aber hast du dann noch kulinarische Erfahrung eingeholt und ein paar Stationen gemacht? Wo warst du da?
Ja, also mit 24 habe ich Patisserie gemacht, ein Jahr daheim. Dann mit 25 bin ich zum Hans-Stefan Steinheuer Bad Neuenahr. Steinhaus Restaurant, 2 Sterne. Und dann habe ich 1,5 Jahre gemacht. Dann bin ich wieder zurück in elterlichen Betrieb und bin noch einmal noch 2 Jahre Königshof München aus. Und dann mit 30 bin ich dann effektiv daheim gekommen, wieder in der Patisserie angefangen und habe dann beim nächsten Sous-Chef-Wechsel habe ich dann den Sous-Chef-Posten übernommen und dann eben peu à peu eben dann auch in die gesamte Leitung von der Küche.
Wir haben im letzten Podcast mit deinem Vater ja gehört, wie das auch dann gegangen ist mit dem Stern. Also bei Michelin muss man ja dann eintragen, wer der Küchenchef ist und irgendwann hat deine Mutter entschieden, ohne das Wissen deines Vaters, die einzutragen, weil es ja sehr wohl seit ein paar Jahren schon so ist, dass du es Zepter in der Küche in der Hand hast. Wie war das für dich? Auch ein Zittern, wie das jetzt mit dem Stern weitergeht? Oder wie fühlt sich das mit der Verantwortung? Ich habe seit 30 Jahren den Stern. War es für dich wichtig? Oder sagst du, mal, das ist deine Küche, egal was Michelin dazu sagt?
Nein, Michelin ist logisch wichtig, sei es als Marketingobjekt oder Marketingkonzept auf der anderen Seite, aber auch, weil es irgendwo eine objektive Bewertung ist. Man hat jetzt in gewisser Art und Weise einen Tester, der ein bisschen außerhalb von der emotionalen und subjektiven Seite bestimmte Gerichte und bestimmte Konzepte kritisiert. Und auch finde ich es trotz alledem sehr wichtig, nicht nur die Michelin, Gourmet und so weiter und so fort, produzieren in gewisser Art und Weise ein Parameter, mit dem man dann sich selber als Kocher sagen kann, jetzt habe ich da ein bisschen mehr Punkte gekriegt, bin ich wahrscheinlich auf einem guten Weg. Oder auf der anderen Seite, da habe ich Kritik gekriegt, da müssen wir vielleicht die Idee wieder verwerfen. Logisch, 100% objektiv ist nicht da, aber trotzdem finde ich das dann auch wichtig. Logisch zittert man jedes Jahr, oder man ist nervös jedes Jahr, weil man einfach rückwirkend nichts mehr ändern kann. Sobald der Michelin rauskommt oder sobald die ganzen Guide rauskommen, ist in gewisser Art und Weise schon alles gemacht und man kann eigentlich in letzter Sekunde nichts mehr ändern und die Machtlosigkeit in der Woche ist nicht einfach. Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, bis jetzt, also jetzt stehst du drinnen und es ist ja das Restaurant mit dir als Küchenchef weiterhin Michelin-Träger. Und ja, wie du sagst, auf der einen Seite eine objektive oder zumindest externe Bewertung, aber ohne auch Feedback genaueres. Wieso oder wieso man nicht?
Ich weiß nicht, ob es dann unbedingt negativ ist, weil ohne Feedback kreiert es auf der anderen Seite auch dann unterschiedliche Facetten und unterschiedliche Angehensweise an Küche. Wenn sie sagen, daten, mach das und das und das, dann kriegst du einen zweiten Stern, dann daten alle genau gleich kochen. Mhm. Und in der Art und Weise, das Rätselroten oder unterschiedliche Parameter, Wege und Konzepte zu entwickeln, ist in gewisser Art und Weise auch im Dunkeln, im Netzsicheren.
Mhm. Dann reden wir mal über das, was da wirklich am Teller serviert wird in der Zur Rose. Ihr habt zu Beginn noch ein Vater-Sohn-Menü gehabt. Das gibt's jetzt nicht mehr. Gibt's jetzt nur mehr Daniel auf der Karte oder wie gestaltest du das Menü jetzt nach der Jahrerfahrung?
Nein, wir haben das Vater-Sohn-Menü gehabt, vor allem für mich, um herauszufinden, erstens einmal, welche Gerichte werden mehr bestellt, weil sie keine à la carte bestellt werden. Und dann finde ich auch so, okay, das Gericht zum Beispiel, was von Tata war, wird mehr bestellt wie das andere Gericht von mir. Und dann muss ich auch so finden, okay, wieso? Was ist denn die Aussage von dem Gericht? Und dann kann ich dann, auch meine Gerichte entwickeln gekannt und auf den Gast eher zuschneiden gekannt. Und das Vater-Sohn-Menü war so ein bisschen ein Soft-Opening. So ein Übergang, das hat 2 Jahre lang haben wir das gemacht. Und irgendwann ist auch bei den Gästen, wenn ich ausgegangen bin zu den Gästen, ist mir aufgefallen, dass einige Gäste oder alle, weil größere Prozentsatz an Gästen das Konzept nicht versteht. Und dann, okay, also ich habe entweder so viele Gäste dazu gewungen oder das Konzept ist obsolet geworden. Und sage, okay, dann kann ich es eigentlich auch weglassen. Und dann haben wir jetzt heute so ein Themenmenü, dann haben wir das vegetarische Menü und dann ungefähr 9 Gerichte à la carte. Also wir haben ungefähr inklusive der Patisserie haben wir meistens so 22, 23 Gerichte auf der Karte, also eine relativ große Karte. Und da sind allem 5 Gerichte auf der Tata oben.
Also die Klassiker?
Die Klassiker sind allem oben, vor allem auch, weil ich diesen Gast nicht verwehren will. Ein Gast, der seit 30 Jahren Urlaub kommt in Eppern, dass der auf einmal den Kalbskopf nicht mehr kriegt, glaube ich, morgen, dass ich da unbedingt Mauern anreißen muss, ist halt unbedingt intelligent.
Du bist auch Unternehmer, auf das werden wir gleich zu sprechen kommen. Das heißt, du hast nicht nur die Aufgabe, da als Koch zu glänzen, sondern das Unternehmen muss ja funktionieren und umso mehr schaut man natürlich, was der Gast auch möchte. Das heißt, Kalbskopf, was sind nur so Klassiker, die du jetzt lieber nicht anrührst aus deiner Kenntnis?
Käsekönigssoufflé in Kalbskopf. Dann haben wir die Lasagnette mit Barlipur. Im Dessert haben wir einmal soufflierten Schmarrn. Da haben wir zum Beispiel die Situation gehabt, dass es einmal von der Karte angetan hat. Einfach mal, um was Neues zu probieren und dann haben sie die Gäste halt separat bestellt. Oder denke ich mir, okay, da kann ich es auch oben lassen. Und die klarsten Ravioli haben wir dann öfters auf der Karte ein Alben. Und im Winter haben die Kastanienravioli mit weißen Trüffel. Mhm. Und das sind die Klassiker, wo auch die Gäste teilweise vorher anrufen. Ist der Kalbskopf auf der Karte? Wenn ja, kommen sie, wenn nein, kommen sie nicht da. Mhm. Also da muss man schon auch die Position vom Gast verstehen. Der möchte auch oftmals einfach einen schönen Abend haben. Andere Gäste wiederum möchten gern neue Konzepte erfahren und ein bisschen reißerische Kuchen haben. Und man muss den Gast in gewisser Art und Weise die Möglichkeit geben zu wählen.
Mhm. Und was ist jetzt von dir so Neues auf der Karte, wo du sagst, da siehst du auch, dass der Gast das annimmt und spannend findet?
Was ich fast allem auf der Karte noch sehr oft ist, zum Beispiel Terrinen, wo mir auffallen ist, macht kein Mensch mehr. Ich habe logischerweise einen Vorteil mehr mit meiner Station in Deutschland, dass ich eben Sülzen und dann auch klassische französische Terrinen gelernt habe, Pâté und Croûte und so weiter. Und die mache ich oft gerne als Amoscole bzw. als Antipasto, wo ich einfach merke, dass ich da beim Gast gewisse Kindheitserinnerungen wieder aufbringen kann. Mhm. Und dass einfach also doofe Spitzterrine, wo der Gast die Erinnerung von den 1975er Jahren hat und er seit 10, 15 Jahren gegessen hat, dann logischerweise finde ich es auch ganz schön als Gastgeber, dass sie im Gast die Möglichkeit gibt, wieder so Erinnerungen wieder aufzuerleben.
Mhm. Und was Progressiveres jetzt für ein jüngeres Publikum?
Progressiveres haben wir zum Beispiel ein Gericht, was ich jetzt öfters länger auf der Karte habe, was ich auch nicht mehr von der Karte ordnen kann, aufgrund dessen, weil es einen guten Erfolg hat, ist der lauwarme Psyra Saibling mit Weißbrotcreme und früchtete Essig. Da sind wir sehr reißerisch mit der Säure, aber dann wiederum sehr cremig mit dem Brot und die Kombination mit dem Fisch. Kim sehr gut an.
Daniel, für mich sind die Gerichte, wie du sie beschreibst, sehr verständlich. Wir haben auch schon bei dir gegessen. Es ist sehr angenehm. Du machst dir aber vielleicht sehr viel mehr Gedanken bei der Komposition, als man denn überhaupt denkt. Und wir haben uns vorgenommen, das jetzt nicht so kompliziert zu diskutieren. Wir haben schon gehört, du hast Musikwissenschaften begonnen zu studieren. Du setzt dich mit psychologischen Konzepten auseinander. Du machst da Parallelen. Wie viel Gedanken schweben da in dir im Kopf, bis der Teller so ausschaut, wie du das gern hast?
Oftmals zu viel. Ich bin auch immer ein Mensch gewesen, der versucht hat, eben Konzepte grundlegend zu analysieren. In einem Schwierigkeiten gehabt mit bestimmten Aussagen. Wie zum Beispiel, das Gericht ist harmonisch. Dann habe ich mir noch einmal die Frage gestellt, was heißt denn das überhaupt? Und da sind wir dann zum Beispiel den Weg in die Musik gegangen, weil seitdem ist die Definition von Harmonie viel, viel objektiver gelöst, viel, viel genauer gelöst. Beim Essen haben wir ein bisschen ein Problem, es ist ein bisschen ein Wischiwaschi in dem Aspekt. Mhm. Und dann logischerweise habe ich immer die Frage gestellt, weil das ist die Gäste ausgegangen am Anfang und ich bin in der Küche geblieben. Und dann sage ich, meine einzige Art und Weise, mit dem Gast zu kommunizieren, ist auf dem Teller. Mhm. Ich habe keine Möglichkeit, den Gast eine Geschichte zu erzählen, beziehungsweise mit direktem Augenkontakt auszulesen, hat ihn das jetzt geschmeckt, hat es nicht geschmeckt. Und da versucht man dann logischerweise ein bisschen objektivere Parameter für sich selber zu finden, um einfach lösungsorientiert zu denken. Mhm. Und da bin ich auf bestimmte Aspekte eben gefallen, wie entwickelt sich überhaupt Geschmack bei Menschen, dann bei was ich aus der Musik ausgeglichen haben, eben die Mischung aus dissonanten und konsonanten Tonfolgen, wo ich so denke, da kann der Gast ja nicht wirklich entscheiden, ob jetzt eine konsonante Tonfolge für einen Konsonant klingt. Der klingt konsonant. Und dann merkte ich, das kann man beim Essen eventuell auch mit psychologischen Faktoren mit einbringen, weil ich dann einfach die Möglichkeit habe, peu à peu mich weiterzuentwickeln und bestimmte Sachen abzuhaken.
Was heißt das jetzt in kulinarischen Worten, wenn du die Folge einbaust? Heißt das Säure und, also kann man das in Geschmäcker ableiten oder was heißt das für einen Teller?
Na, es geht auch vielmals um die Progression von Geschmack und es geht auch vielmals auch um die Dauer vom Geschmackserlebnis. Man kann zum Beispiel sagen, dass Sachen defekt sein, länger schmecken, aufgrund dessen auch, weil sie die Zunge besser benetzen, nicht wasserlösig sein und nicht gleich eingeschluckt werden. Und Säure, logischerweise, aufgrund der Intensität vom Geschmackserlebnis, schnell ansteigt, aber dann auch schnell wieder fällt.
Hat jedes Gericht bei dir eine Melodie praktisch?
Mental schon, für mich. Ist es okay, das ist die Art und Weise, wie ich über das Essen denke. Der Gast kann es ja einfach leicht genießen. Mhm. Also ich fordere nicht heraus, dass der Gast jetzt das gleiche Wissen haben muss wie ich, um mich zu verstehen. Ich bin auch nie der Ansicht gewesen, dass es die Aufgabe vom Gast ist. Also wenn man als Koch nicht verstanden wird, dann muss man in gewisser Art und Weise sich auch verständlich machen. Man kann nicht sagen, ja, der Gast versteht mich nicht, das ist meine Schuld. Es ist ja rein vom wirtschaftlichen Faktor nicht unbedingt intelligent, meines Erachtens.
Ja. Dann, als Placek eröffnet worden ist, hat der Herbert weniger Präsenz in der Rose gezeigt. Du bist jetzt ausgegangen. Wie ist das jetzt, wenn du den direkten Kontakt hast zu den Gästen, wenn du das Feedback auch erfragst oder an den Augen abliest? Welche Erkenntnisse sind da für dich ganz wichtig gewesen?
Es sind jetzt in den letzten Jahren eins, wo ich mal gehabt, dass das Konzept, was ich jetzt gerade erklärt habe, dass das vom Gast mir gegenüber gesagt worden ist, ohne dass ich es gesagt habe. Und es hat dann ganz interessant gefunden. Ja. Ich dachte, das Konzept kann und, also das Konzept kommt an und ist verständlich, was auch sehr wichtig ist. Mhm. Und auf den kann ich dann mehr und mehr aufbauen. Mhm. Man hat da sicherlich unterschiedliche Gäste, die unterschiedliche Perspektiven haben. Und dann findet man als Koch auch so mehr, okay, bei dem Gericht ist das und das wichtig, bei dem Gericht ist das und das wichtig. Manche Gäste möchten einfach Büdelein scheren oben tun, andere Gäste möchten auch einen Generationswechsel auch von der Gästeschaft, wo man dann merkt, für die war ich zu klassisch. Für die anderen bin ich zu wenig klassisch. Und da muss man eben auch so finden, welchen Markt will man nicht betätigen in der Zukunft und wie will man sich selber weiterentwickeln.
Ihr habt im Gegensatz zu vielen anderen Sternrestaurants immer nur die à la carte Karte. Mhm. Macht natürlich die Küche komplexer, aber man lässt dem Kunden und dem Gast schon mehr Wahl. ich weiß auch nicht, ob Menüzwang das Zukunftsmodell ist. Wie siehst du das? Nehmt ihr lieber die Arbeit in der Küche auf euch, um einfach auch Flexibilität im Gast zu lassen?
Man muss halben erkennen beziehungsweise sich die Frage stellen. Erstmal, wenn man ein Menü hat, macht man sich logischerweise rarer, beziehungsweise man bedient eine kleinere Marktnische. Mhm. Wenn das Restaurant in Mailand ist, wunderbar gut, kein Problem. Wenn man das Restaurant Teil von einem großen Hotel ist, aber man muss Leute 7 Tische voll kriegen, damit das Restaurant voll ist, dann kann man es auch machen. Wir sind in einer ganz anderen Situation. Mhm. Wir sind ein privates Unternehmen mit einer Gästeschicht, die auch wirklich mehrere Generationen übergreift. Da bin ich der Ansicht, dass das einfach die richtige Entscheidung ist. Mhm. Man kann, es ist ja für mich interessant, dann, weil ich muss dann in gewisser Art und Weise kreativ werden und muss dann aber wirklich um 3 Ecken denken. Mhm. Weil ich kann bestimmte Sachen nicht machen. Ich muss sie frisch kochen, weil ich nie weiß, ob sie aussehen. Mhm. Was dann wiederum eine Küche kreiert, die sehr viel auf frischen und allem möglichen gekochten Gemüse aufbaut. Wo ich dann logischerweise auch höhere Qualität an Gemüse einkaufen muss. Mhm. Und dann auch viel mehr Kräuter, viel mehr. Und das ist auch für die Küche ganz interessant, etwas bei mir lernen, weil sie lernen dann nicht nur kreative Küche, sondern sie lernen währenddessen auch noch Umgang mit dem Produkt. In einer Rahmenbedingung, wo das Restaurant trotz alledem am positiven Jahres einen Abschluss trifft. Mhm. Das finde ich auch ganz interessant für die Arbeitnehmer dann.
Mhm. Du sprichst das jetzt schon zwischen die Zeilen und auch jetzt wieder an. Du bist inzwischen Unternehmer, also das Geschäft muss laufen. Wie ist es da mit 2 Themen gegangen? Einmal der Bürokratie und den Zahlen und zum anderen dem großen Thema Mitarbeiter und Team.
Ja, ich sage auch, meine Eltern bzw. die Generation vor uns hat gekannt, Pi mal Daumen machen. Hat wunderbar funktioniert, einfach allein, weil der Markt viel stabiler war.
Also ohne Excel und ohne.
Ohne Excel, ohne Kostenrechnung, ohne Prognosen und so weiter und so fort. Auch der Deckungsbeitrag war ein Einsatz mal 3 und fertig. Mhm. Da ist meine Generation in eine ganz andere Situation, weil wir haben einen viel instabileren Wareneinsatzmarkt. Wir müssen viel mehr kalkulieren. Wir müssen öfters Produkte wechseln, weil einfach wir Jahreszeiten abhängig extreme Unterschiede im Wareneinsatz haben und dann auch wirklich auch vorausdenken müssen, um eine Situation zu schaffen, wo wir als Küche kreativ sein können und jetzt auch wohlfühlen in der kreativen Phase und auf der anderen Seite aber trotzdem auch am Ende von Jahr ein positives Jahresabschluss zu haben.
Aber so wie wir im Vorgespräch gesprochen haben, Excel brauchst du wahrscheinlich trotzdem nicht, weil du hast mir gesagt, du hast die Preise der letzten Jahre alle auswendig
gemacht. Ja, da hast du mich oft einmal da. Mein Lieferant, weil ich sage, wenn ich da die Preise aufschreibe, ich sage von den letzten 5 Jahren.
Das heißt Februar 2023,
war es die Preise auswendig, ja. Aber ich meine, wir haben davor eine Zeit gehabt, wo wir schon logischerweise inflationsgerechte Angleichungen gehabt haben von Jahr auf Jahr. Es ist einmal ein bisschen teurer geworden. Aber wir haben jetzt einfach krassierende Unterschiede. Zum Beispiel, dass wir oft einmal Preiserhöhungen von 150-200% haben innerhalb von kurzer Zeit. Mhm. Aufgrund dessen, weil der Markt einfach agiert und reagiert auf unterschiedliche Jahreszeiten, auf unterschiedliche Nachfrage, Angebot und so weiter. Und das ist viel stabiler gewesen vor 10 Jahren. Und deswegen muss man auch viel schneller reagieren und viel mehr in gewisser Art und Weise Rahmenbedingungen schaffen, wo man sagt, okay, ich habe den und den Maximalpreis, dann kann ich mit dem arbeiten. Wenn der überschritten wird, muss ich wechseln und so weiter und so fort.
Mhm, weil man ja nicht alles eben dem Gast weitergeben kann, sondern eher kreativ gefragt.
Weil man, ja, man kann nicht einfach alles auf den Gast abwälzen, weil einfach auch wir da einfach einen Preis überschreiten, wo da einfach die Nachfrage extrem absackend hat. Mhm. Und da müssen wir aufpassen.
Die Situation mit den Mitarbeitenden ist, schätze ich, wesentlich anders für die als für deine Eltern vor vielen Jahren. Wie geht's da damit?
Was mir aufgefallen ist, beziehungsweise was sich sicherlich stark verändert hat, ist, dass die klassische Hierarchie der Küche mit der neuen Generation
schwierig ist, beziehungsweise nicht druckbar ist. So die Mentalität, ich chef du nix. Das läuft seit einigen Jahren schon immer und man muss sicherlich auch viel mehr für Mitarbeiter da sein, beziehungsweise viel mehr auf den Fähigkeitsaufbau von Mitarbeiter aufbauen, um ihnen dann auch genug Stimuli zu geben, um auch bestimmte Zeit zu bleiben oder auch länger zu bleiben. Und man muss da sicherlich auch sei es monetär, wie auch eben aus Ausbildungsgründen, eben allen versuchen, die Stimulation auf einem bestimmten Niveau zu halten.
Was heißt das für dich? Mehr Zeit für jeden Mitarbeiter?
Mehr direkte Mitarbeit, dann wirklich einmal Konzeptgespräche mit jedem Mitarbeiter, wo man ihn versucht, auf die eigene Denkweise anzugleichen. Weil ich sage allem, wenn ein Mitarbeiter fürs Gleiche kämpft wie ich, dann macht es beide leichter. Mhm. Und da muss man sicherlich am Tag eine halbe Stunde bis eine Stunde investieren, live für die Sachen. Und wo man dann auch, wenn zum Beispiel Unmut aufkommt oder bestimmte Meinungsverschiedenheiten sind, dann muss man dann sicher selber als Chef erklären können, wieso machen wir das, wieso machen wir es andere. Mhm. Und das ist sicherlich vor 10, 20 Jahren anders gewesen.
Mhm. Daniel, nur als ein Ausblick, was rätst du anderen jungen Männern oder Frauen, die in einer Situation sein, eben etwas zu übernehmen von den Eltern, sei es Hotel, Restaurant, in der Gastronomie, zeigt sich dann natürlich vor allem auf dem Teller. Was war für dich so eine gute Erkenntnis, womit es dir dann leichter gegangen ist?
Es sind mehrere Aspekte, die meines Erachtens wichtig sein. Erstens einmal muss man mal davon ausgehen, dass jetzt der Werdegang, wie auch die Mentalität von den Eltern oder von der Generation davor, einfach ganz anders war wie die eigene. Ich meine, das war eine klassische Ausbildung, die wir auch genossen haben, um bis ins Internet noch relativ schnell kommen. Wir haben eine andere Mentalität, Wissen anzuhäufen, sein im Denken oft einmal ein bisschen objektiver. Aber man muss dann sich eben auch hinterfragen, okay, was ist denn der Sukkus von der Aussage? Und da kann man dann vielen Streit und vielen Diskussionen ausstellen, wenn man sich dann wirklich einmal in die Position von der Generation davor versetzt, umgekehrt aber genau das Gleiche. Wir haben ganz andere Rahmenbedingungen 2025, wie eben 1995. Es ist eine ganz andere Situation. Und deswegen, das muss man eben davon ausgehen, es ist nicht ein Generationswechsel. Es ist ein Generationswechsel in einer sich veränderten Gesellschaft. Und man kann nicht denken wie 1995, 2025. Es funktioniert einfach nicht. Und dann muss man sich logischerweise, wenn man den Betrieb langsam übernimmt, eben auch vorausdenkend die Frage stellen, wenn die Eltern nicht mehr sein, wie schauen denn dann eigentlich meine Rahmenbedingungen aus? Mhm. Wie viel Personal brauche ich mehr? Mhm. Was ist denn dann die jährliche Mehrkostenposition? Und wie verändert sich somit der Jahresgewinn? Mhm. Und da muss man sich eben die Frage stellen, okay, pass auf, ich brauche da noch 1-2% mehr Gewinnmarge, ansonsten ist es nicht druckbar. Das muss man sich auch um die Frage stellen. Mhm. Weil ich sogar meine Generation ist so ein bisschen die One-Man-Show. Die Eltern haben es gemeinsam gemacht, die Kinder machen es allein. Mhm.
Das heißt, es braucht viele gute Gedanken dazu auch. Das klingt jetzt für mich alles, wie ich schon vorher gesagt, sehr durchdacht und schon sehr ausgesprochen. Es ist sicher immer ein Weg dorthin. Erst da wird es mal knallen und dann nach dem Gewitter kommt der blaue Himmel.
In gewisser Art und Weise.
Danke, Daniel, für deine Zeit, dass du bei uns warst. Nochmal Komplimente für diese Übernahme und wir freuen uns noch auf viele spannende Gerichte, die wir dann versuchen zu verstehen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine neue Folge des Gustelier-Podcasts Kulinarisch. Mein Name ist Bettina Schmidt. Als Ernährungswissenschaftlerin und Verantwortliche für das Gustelier hole ich die vielen spannenden Menschen rund um die Gastronomie für euch vors Mikro. Freue mich auf eure Anregungen, Wünsche und den nächsten Podcast. Noch mehr aber, euch persönlich kennenzulernen. Vielleicht beim nächsten Event hier im Gustelier in Bozen, im Sitz des Hotelier- und Gastwirteverbandes Südtirols. Aktuelles findet ihr immer unter unseren Social-Media-Kanälen oder auf gustelier.it. Bis bald also. Ich freue mich.